Ja, liebe Gemeinde, und dieses Wort als Licht auf dem Weg heute aus dem Lukas-Evangelium, Predigtext für diesen Sonntag heute, Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Einer der Pharisäer bat Jesus, mit ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahmen, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Jesus sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Amen. Liebe Gemeinde, ein Mann stöbert als Besucher in einem kleinen Antiquitätengeschäft von mir aus in Stuttgart, mitten in der Fußgängerzone. Dieser Laden ist überwiegend mit altem Nippes und wertlosem Zeug gefüllt, aber auf dem Boden bemerkt der Besucher dieses Antiquitätengeschäfts etwas, das wie eine chinesische Vase, eine chinesische Schale aussieht. Als er sie genau in Augenschein nimmt, stellt sich heraus, dass es sich dabei um ein kostbares Stück aus der Ming-Dynastie handelt. Von unschätzbarem Wert, mehr Wert als alle anderen Dinge zusammen, die in diesem Laden gerade beieinander stehen. Der Besitzer des Ladens scheint aber offensichtlich davon keine Ahnung zu haben, denn die Vase, die kostbare, ist mit Milch gefüllt und die Katze des Besitzers trinkt daraus. Unser Besucher sieht die Chance seines Lebens gekommen, ein großes Geschäft zu machen. Er legt sich ganz schlecht eine Methode zurecht, eine Strategie, wie er in den Besitz dieser chinesischen Schale, der Vase, gelangen kann. Sie haben da eine ganz außergewöhnliche Katze, sagt er zum Besitzer. Wie viel verlangen Sie für die Katze? Oh, die Katze ist nicht zu verkaufen, sagt der Besitzer. Sie hält meinen Laden von Mäusen frei. Ich muss sie aber unbedingt haben. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen dafür 500 Euro. Das ist eigentlich die Katze nicht wert, lacht der Besitzer. Aber wenn Sie sie unbedingt haben wollen, dann gehört sie Ihnen. Fährt der Besucher fort. Ich brauche aber noch etwas, um sie füttern zu können. Ich lege nochmal 10 Euro drauf und nehme auch das Schälchen, aus dem sie trinkt. Oh, das geht nicht, sagt der Besitzer, denn dieses Schälchen ist tatsächlich eine antike Vase aus der Ming-Dynastie. Sie ist mein kostbarster Besitz und von unschätzbarem Wert. Aber das Witzige ist, seitdem ich diese Vase habe, habe ich schon 17 Katzen verkauft. Liebe Gemeinde, zwei Menschen wissen um den Wert einer großen Kostbarkeit. Trotz ihrer unscheinbaren Existenz, offensichtlich ja nur eine Katzenschüssel. Der Versuch, zumindest des Besuchers dieser Kostbarkeit keinen Wert beizubemessen, ist gründlich schiefgegangen. Vielleicht auch ganz gut so. Es geht im Predigtext, liebe Gemeinde, auch um die Frage, welchen Wert hat eine in diesem Fall ebenso unscheinbare Existenz. Es geht allerdings hier nicht um eine chinesische Vase, sondern um einen Menschen, um eine Frau mit ihrer zweifelhaften Geschichte. Und auch in unserem Predigtext sind es zwei Männer, die versuchen, ja, den Wert dieses Objektes, sage ich einmal, abzuschätzen, die ihr Urteil darüber fällen, doch in diesem Fall kommen sie im Gegensatz zu unserer Anfangsgeschichte zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Simon der Pharisäer sagt, diese Frau, unscheinbar, in allen Augen nichts wert, vollkommen wertlos. Jesus sagt, unendlich wertvoll. Und das wird deutlich aus dem Verlauf dieser Geschichte, auf die ich noch einmal eingehen möchte. Eines Tages also kommt offensichtlich Jesus zum Essen in das Haus des Simons, Pharisäer. Lukas, der Evangelist, weist uns darauf hin, dass Jesus eingeladen wurde. Als durchreisender Rabbi sollte er eigentlich im Haus des Simon als Ehrengast behandelt werden. Dabei galten bestimmte Regeln. Die übliche Begrüßung war ein Kuss. Ich habe mir sagen lassen, wenn der Gast eine Person von gleicher sozialer Stellung wie der Gastgeber war, dann war das Begrüßungsritual des Gastgebers ein Kuss auf die Wange. Wenn aber ein Kind seine Eltern oder ein Schüler seinen Rabbi grüßte, war das ein Kind auf die Hand, der Regel nach. Dieses Ritual wird von Simon ausgelassen, als Jesus zu Gast ist in seinem Haus. Ein Ausdruck von Distanz, eigentlich sogar eine Beleidigung. Dieses Ritual auszulassen bedeutet eigentlich, einen Menschen zu ignorieren. Vor einer Mahlzeit war darüber hinaus damals auch das Waschen der Füße üblich. Wenn der Gast einen hohen sozialen Status hatte, übernahm der Gastgeber das Waschen der Füße des Gastes selbst. Wenn nicht, überließ er die Aufgabe einem Diener. Ein besonders fauler oder arroganter Gastgeber konnte seinem Gast einfach das Wasser geben und ihn auffordern, sich die Füße selbst zu waschen. Aber das war schon am Rand zur Beleidigung. Das wäre eigentlich bei uns so, wie wenn man einen Gast nach dem Essen auffordern würde, auch das Geschirr noch abzuspülen. Ein aufmerksamer Gastgeber gab zu all dem dann noch hinzu, seinen Gästen auch etwas Olivenöl zum Einreiben. In einer Welt, die übermäßig heiß war und das Deodorant noch nicht erfunden war, war das eine Geste auch von besonderer Erfrischung. In dieser Geschichte kommt Jesus in ein Haus und bekommt nichts von all dem. Er ist kein unbekannter Zimmermann mehr zu diesem Augenblick. Er ist inzwischen schon ein anerkannter Lehrer, der viele Menschen ansieht. Doch im Haus des Simons erwartet ihn kein Kuss als Begrüßung, kein Wasser für die Füße, kein Öl für die Hände. Und das sind keine kleinen Versäumnisse, über die man einfach hinwegsehen könnte. Hier wird, wie gesagt, Distanz ausgedrückt und mangelnde Wertschätzung. Solche Festessen damals waren offensichtlich doch in gewisser Weise auch öffentliche Veranstaltungen. Zwar war nicht jeder zum Essen eingeladen, aber es konnten Zaungäste in den Hof des Hauses kommen, in diesem Fall in den Hof des Reichen, um einfach von einer gewissen Distanz aus zuzuschauen und zuzuhören. Und da ist nun auch eine Frau anwesend, die kaum auffällt. Eine Sünderin, wie der Evangelist Lukas sagt. Man mag sich überlegen, was war denn die Sünde dieser Frau? Offensichtlich für alle deutlich als solche erkennbar. War es etwas gegen Sitte und Anstand zu vermuten? Ich schließe mich einfach einmal der Vermutung vieler Ausleger an, dass es eine Prostituierte gewesen ist, wobei, wie gesagt, Lukas sich da nicht näher äußert. Ein Mensch jedenfalls, der die Lehren Jesu offensichtlich schon gehört hat, vielleicht schon an diesem Tag im Blick auf das, was Jesus an anderer Stelle so sagte. Etwas hat sie in ihrem Herzen offensichtlich tief berührt. Und sie fragt sich vielleicht, was es war, dass sie zu dem hat werden lassen, was sie nun wirklich geworden ist. Als Mensch am äußeren Rand der Gesellschaft, als Prostituierte. Irgendwann war diese Frau ja auch einmal das Kind von Vater und Mutter, das Objekt mütterlicher oder väterlicher Hoffnung und Träume. Was ist da schiefgelaufen in dieser Lebensgeschichte, dass sie heute dort ist, wo sie ist? War das wirklich eigene Schuld oder war es vielleicht noch die einzige Möglichkeit, sich finanziell über Wasser zu halten? Jedenfalls erfährt diese Frau mit Sicherheit von ihrem Umfeld Ablehnung. Kein anständiger Mensch würde mit ihr von sich aus sprechen, würde sie willkommen heißen oder sie gar grüßen. Die Türen öffnen sich für diese Frau nur bei Nacht. Und dann auch nur heimlich und voller Scham. Und eines ist sicher, diese Frau weiß, was es bedeutet, verachtet und unwillkommen zu sein. Als diese Frau aber offensichtlich die Lehren von Jesus hört, setzt sich in ihr die Erkenntnis, die Entdeckung fest, dass sie trotz ihres Lebensstils, trotz ihrer Sünde von Gott geliebt wird. Und nun hört sie, dass dieser Jesus bei diesem Essen anwesend sein wird. Natürlich würde man sie auch in einer Million Jahren nicht zu diesem Essen einladen, aber sie nimmt allen Mut zusammen und kommt mit in den Hof. Sie ist offensichtlich überwältigt von diesem Gedanken der Liebe Gottes und sieht, wie nun Jesus von Simon behandelt wird. Sie beobachtet, wie derjenige, der ihr doch eigentlich schon eine Perspektive für ein neues Leben eröffnet hat, nun von Simon ignoriert und beleidigt wird. Das kann diese Frau offensichtlich nicht ertragen. Ihre Liebe, ihre Hingabe, ihre Wut drängen an die Oberfläche. Was kann sie tun? Sie kann nicht diejenige sein, die nun Jesus den Begrüßungskuss gibt. Das wäre anmaßend. Man denke nur, wie das die Gäste an der Tafel interpretieren würden. Dann kommt ihr spontan ein Gedanke. Sie kann Jesus die Füße küssen. Sie entschließt sich zu handeln, schnell, bevor sie die Nerven verliert und den Mut. Und plötzlich steht da dann eine Frau bei Jesus an seinen Füßen, die vom Hof aus zugesehen hat, die eindeutig nicht zu den geladenen Gästen gehört. Alle schauen gebannt, was nun kommt. Sie kniet sich hin, um ihm die Füße zu küssen, damit wenigstens jemand Jesus die Ehre erweist. Sie kauert dort. Wie lange, wir wissen es nicht. Und dann, in einem Augenblick verzweifelten Mutes, wagt sie es, Jesus in die Augen zu schauen. Sie hat vor Jahren schon aufgehört, anderen Menschen, besonders anderen Männern, so direkt ins Gesicht zu schauen, denn dort sieht sie immer nichts anderes als Begierde und Lust und Verachtung. Aber sie blickt in Jesu Gesicht und statt Verurteilung und Spott und Verlegenheit und Verletzung zu sehen, sieht sie dort nur Liebe. Sie hat diesen Blick schon seit langer Zeit nicht mehr in den Augen eines Mannes gesehen und nun sieht sie in diesen Augen etwas ganz anderes. Ich bin hier nicht Sexualobjekt, sondern ich bin hier Schwester. Ich bin hier nicht Ware, sondern Freundin. Ich werde angesehen, nicht im Schatten, in der Dunkelheit, sondern im Licht. Tränen steigen ihr in die Augen, Tränen der Trauer über das, was bisher ihr Leben ausgemacht hat. Aber auch Tränen der Freude, weil sie merkt, das muss nun nicht mehr so bleiben. Und die Augen Jesu, in die sie hineinschaut, werden nun auch ein Stück weit zum Spiegel der Möglichkeiten, die diese Frau nun vor sich sieht, nämlich zu einem neuen Menschen zu werden. Jesu Füße von Simon nicht gewaschen, sind nun nass von ihren Tränen. Und die Frau macht sich Gedanken, wie sie diese Füße wieder trocknen kann. Es hat keinen Sinn, um ein Handtuch zu bitten, weil Simon ihr mit Sicherheit keines geben würde. Spontan lässt sie ihr Haar herunter. Ein weiterer schockierender Verstoß gegen die Etikette. Eine Frau im offenen Haar, undenkbar. Sie trägt es in der Öffentlichkeit in der Regel nur aufgesteckt und oft genug auch bedeckt. Sie lässt es in Gegenwart von Männern nie offen. Es gilt als provokativ, als anrüchig. Wenn eine verheiratete Frau vor einem anderen Mann als ihrem Ehemann die Haare offen trug, galt das damals zur Zeit Jesu als Scheidungsgrund. Und alle Zuschauer, die das miterleben, wissen, womit diese Frau ihr dürftiges Geld verdient. Diese Frau hat ihre Haare schon viele Male zuvor heruntergelassen, bei vielen Männern aber eben immer nur des Nachts. Und nun tut sie es ein letztes Mal. Und dieses Mal macht sie es richtig. Mit den Haaren trocknet sie Jesu die Füße. Und sie hat auch dieses Alabastergefäß von Öl dabei, wohl ein kleines Fläschchen, das sie vielleicht um den Hals trägt, das sie als Parfum verwendet. Wegen ihres Berufes ist diese Flasche, das kann man sich denken, ziemlich wichtig. Denn in einer Gegend, die nicht unbedingt für ihre Hygiene berühmt ist, macht ihr der Gebrauch von Parfum ihre Arbeit erträglicher. Aber jetzt leert sie diese Flasche, und zwar komplett, und das ist ein wichtiger Akt in diesem Augenblick, von großer Bedeutung, denn sie weiß, ich werde dieses Parfum nicht mehr brauchen. Sie schüttet sozusagen ihr altes Leben weg. Sie weiß, dass sie Jesu Kopf nicht salben kann, weil das ungebührlich wäre, also gießt sie das Öl über Jesu Füße. Liebe Gemeinde, als Simon der Pharisäer dieses Drama, das sich da gerade an seinem Tisch abspielt, beobachtet, sagt er sich, Jesus ist wohl doch nicht der, von dem ich dachte, dass er es wäre, denn wäre er wirklich ein Prophet, was ich vielleicht zumindest in Erwägung gezogen habe, dann wüsste er, wer diese Frau ist. Dann würde er sich in keinem Fall von ihr berühren lassen. Aber liebe Gemeinde, Jesus weiß, wer diese Frau ist, und er weiß auch, wer Simon ist. Und Jesus fragt sich nun vielleicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, auch Simon dazu zu bringen, den Wert, die Kostbarkeit dieses scheinbar wertlosen Objektes auf seinem Fußboden zu erkennen. Und deshalb erzählt Jesus dem Simon eine kleine Geschichte, die wir vorher im Predigttext gehört haben. Zwei Männer, viele Schulden bei einem Geldverleiher. Keiner von beiden kann es zurückzahlen. Der einzige offensichtliche Unterschied, der eine hat eine ganz ungeheuer große Schuld, der andere eine deutlich kleinere. Beiden wird die Schuld erlassen. Nun fragt Jesus Simon, bei wem von den beiden eigentlich jetzt wohl die Welt auf dem Kopf steht. Wer von beiden spürt nun größere Erleichterung, größere Freude, größere Dankbarkeit darüber, dass ihm die Schuld erlassen ist? Der mit der kleinen Schuld oder der mit der großen Schuld? Simon natürlich, ich vermute, der mit der großen Schuld. Und Jesus sagt, ja, du hast recht. Genau so ist es. Jesus sagt in diesem Augenblick, dass die großen Liebenden im Leben, im Glauben, liebe Gemeinde, dass die großen Liebenden eigentlich diejenigen sind, die mit ihrer eigenen Zerbrochenheit, mit den eigenen Brüchen ihres Lebens konfrontiert sind. Dass die großen Liebenden im Leben eigentlich die sind, die durch große Gnade einen neuen Anfang erleben durften. Noch einmal, die großen Liebenden eigentlich im Leben, im Glauben, sind diejenigen, die sich mit ihrer eigenen Zerbrochenheit, den eigenen Brüchen ihres Lebens konfrontieren, mit ihrer Schuld. Das sind die großen Liebenden, die erleben, es ist ein neuer Anfang durch die Gnade, durch die Vergebung möglich. Weit in der Geschichte bisher fand das Gespräch zwischen Jesus und Simon statt. Und nun spricht Jesus weiterhin zu Simon, wendet dabei aber seinen Blick zu der Frau. Das erwähnt Lukas ausdrücklich. In einem Gespräch wendet man den Blick normalerweise zu dem hin, mit dem man spricht. Indem Jesus eine Person anschaut, während er mit der anderen spricht, zwingt Jesus den Simon dazu, auch dorthin zu schauen, wohin er Jesus schaut, nämlich auf die Frau, das, was ihm bisher so schwer gefallen ist. Er zwingt ihn zum Blickwechsel. Jesus möchte, dass Simon das sieht, was er Jesus sieht. Er lädt Simon ein, zu sehen, dass das oder der da auf seinem Fußboden liegt, ein kostbarer Besitz Gottes ist, von unschätzbarem Wert. Und dass Jesus in diesem Augenblick zum Beschützer, zum Anwalt, zum Freund dieser Kostbarkeit wird. Eigentlich wollte diese Frau für Jesus eintreten, das hat sie ja auch sehr bedeutungsvoll gemacht, aber nun tritt Jesus für sie ein. Sieh diese Frau an. Simon sieht sie nicht. Er sieht ein theologisches Problem bei dieser Frau. Er sieht Ausschussware. Ein so unreines Gefäß, dass er es offensichtlich im Bild der Geschichte vom Anfang gesprochen nicht einmal dazu nutzen würde, um seine Katze zu füttern. Er sieht überhaupt nicht, was Jesus sieht. Und Jesus sagt, Simon, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht, sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, wobei er in diesem Fall dann herkömmliches Olivenöl meint. Diese Frau aber hat mir die Füße mit kostbarstem Öl eingerieben. Sie hat nichts Billiges genommen, sondern das Teuerste, das sie hatte. Es hat sie alles gekostet, ihren bisherigen Lebensunterhalt. Es stellt ein Stück weit eben auch den Wunsch wahr, da ein neues Leben zu beginnen. Darum sage ich dir, Simon, ihre große Schuld ist ihr auch vergeben worden. Aus diesem Grund liebt diese Frau so überschwänglich, denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und damit stellt Jesus ja eigentlich zuletzt noch eine Frage, wer ist hier eigentlich in dieser Geschichte der größte Sünder, der größte Schuldner? Ist es wirklich diese Frau mit ihrer zweifelhaften Geschichte oder ist es vielleicht nicht doch auch Simon? Das Problem ist, dass Simon bei sich selbst nur wenig Sünde wahrnimmt. Das macht es für ihn so schwer, sich von der Gnade Jesu überwältigen zu lassen. Er ist wirklich davon überzeugt, dass Gott im Großen und Ganzen eigentlich ein ganz gutes Geschäft mit ihm gemacht hat. Er hält sich vor jemanden, der eigentlich keine große Schuld hat. Er schaut auf die anderen Menschen, bei denen das nach seiner Mutmaßung ganz anders ist, und fragt sich, warum sie nicht einfach so gerecht sein können wie er. Wer ist in Wirklichkeit der große Schuldner? Liebe Gemeinde, dieser Raum dort in diesem Haus wird in diesem Augenblick wirklich von einer großen Schuld verunreinigt, aber an diese Schuld denkt Simon gar nicht. Es ist die Schuld von Lippen, die in diesem Augenblick eben nicht küssen. Es ist die Schuld von Knien, die sich in diesem Augenblick nicht beugen. Es ist die Schuld von Augen, die nicht weinen. Es ist die Schuld von Händen, die nicht dienen. Es ist die Schuld von Öl, ja von Parfum, das die Flasche in diesem Augenblick nicht verlässt. Es ist die Schuld eines Herzens, das in diesem Augenblick eben nicht brechen möchte, das sich nicht verändern will, eine Seele, die nicht lieben will. Jesus sagt im Prinzip, Simon, siehst du es nicht, denn du hast doch eigentlich die größte Sünde von allen. Und bei diesem Namen Simon, den Jesus hier im Mund führt, da will ich doch gleich auch gerne meinen Namen mit einfügen und ihren vielleicht auch. Wenn wir es nur sehen könnten. Wenn du, Simon, nur neben dieser sündigen Frau auch auf den Boden gefallen wärst. Wenn du nur deine Schuld auch erkennen würdest, dich darüber grämen würdest, wie es diese Frau getan hat, wenn du dich ebenso von der Erkenntnis überwältigen lassen würdest, dass ich dich, Jesus, trotz all deiner Lieblosigkeit eben trotzdem liebe. Wenn nur deine Tränen fließen würden und sich mit denen der Frau vermischen würden und ihr so gemeinsam meine Füße baden würdet, dann würdest du erkennen, dass du und diese Prostituierte nur zwei von vielen Schuldnern in der Familie Gottes sind, denen vergeben wurde. Sie braucht Gnade für ein zerbrochenes Herz und du, Simon, brauchst Gnade für ein hartes Herz. Und dann sagt Jesus am Ende der Geschichte zur Frau einfach nur, geh in Frieden. Geh in einem Frieden, dem diese Menschen hier in diesem Raum, die dich verurteilen, die dich verachten, nichts anhaben können. Geh in einem Frieden, der davon vor dem Urteil der anderen Menschen unberührt bleibt. Trage deinen Kopf hoch. Geh hier nicht als verunreinigter und verachteter Gegenstand weg, als Objekt, der von den Gerechten beschämt wurde, sondern geh hier weg als Tochter des Königs. Geh hier weg als Tochter des Königs, denn du bist wertgeachtet, du bist geliebt. Geh so weg und wir wollen mit ihr so gehen, liebe Gemeinde. Amen.